Der Predigttext für den heutigen Sonntag steht im Römerbrief in Kapitel 8, die Verse 18 bis 25. Paulus schreibt: Ich bin ganz sicher, dass alles, was wir jetzt erleiden, nichts ist verglichen mit der Herrlichkeit, die wir einmal erfahren werden. Darum wartet die ganze Schöpfung sehnsüchtig und voller Hoffnung auf den Tag, an dem Gott seine Kinder in diese Herrlichkeit aufnimmt. Ohne eigenes Verschulden sind alle Geschöpfe durch die Schuld des Menschen der Vergänglichkeit ausgeliefert. Aber Gott hat ihnen die Hoffnung gegeben, dass sie zusammen mit den Kindern Gottes einmal von Tod und Vergänglichkeit erlöst und zu einem neuen Leben befreit werden. Denn wir sehen ja, wie die gesamte Schöpfung leidet und unter Qualen auf ihre Neugeburt wartet. Aber auch wir selbst, denen Gott bereits jetzt seinen Geist gegeben hat, warten voller Sehnsucht darauf, dass Gott uns seine Kinder zu sich nimmt, als seine Kinder zu sich nimmt und auch unseren Leib von aller Vergänglichkeit befreit. Darauf können wir zunächst nur hoffen und warten. Hoffen aber bedeutet noch nicht haben. Denn was einer schon hat und sieht, darauf braucht er nicht mehr zu hoffen. Hoffen wir aber auf etwas, das wir noch nicht sehen können, dann warten wir zuversichtlich darauf. Niemand kann sagen, ihn gehe das Sterben auf den Schlachtfeldern dieser Welt nichts an. Das Sterben von Menschen bedrängt diese Welt, auch uns. Das Wasser ist vergiftet, die Luft verpestet, die Äcker verseucht, ganze Tierarten sind ausgerottet, das Klima zerstört, die Ozonschicht zerlöchert, das Sozialgefüge zerbrochen, die Staatshaushalte in der Sackgasse. Die Politiker wissen den Weg des Friedens nicht. Unsere Gesellschaft ist gottlos. Sie lebt ohne Gott in dieser Welt. Die Leute gestalten ihre Beziehungen ohne Gott, machen ohne ihn Karriere, fahren ohne ihn in den Urlaub, sind ohne ihn krank, ärgern sich ohne ihn und sterben ohne ihn. Fragen, die uns bedrängen. Paulus weiß, dass die frohe Botschaft nicht auf Niemandsland stößt. Sie stößt auf Widerstand. Und der Widerstand kann identisch sein mit dem, was uns bedrängt. Uns drängende Probleme setzen wir der guten Nachricht von Jesus entgegen. Können wir das Evangelium von Jesus Christus hören? Sind wir dafür frei? Oder haben uns unsere Probleme hier genannt in der Hand? Der Mensch geht durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes ein. Die Bedrängnisse können das zukünftige Heil voll in den Schatten stellen, zumal das zukünftige Heil nicht einmal zu sehen ist. Paulus steht nicht über den Dingen. Er legt die gegenwärtigen Leiden zusammen mit der zukünftigen Herrlichkeit auf die Waage. Auf solch eine Waage. Kommt es dabei zum Gleichgewicht, zum Ausgleich von Freud und Leid? Das wäre ja schon etwas. Jetzt leiden, okay, aber dann sich freuen können. Aber das derzeitige Leid und die zukünftige Herrlichkeit, die an uns sichtbar werden soll, sind nicht gleichgewichtig. Die Waagschale, die mit den Bedrängnissen der Endzeit beladen ist, die schnellt federleicht nach oben vor der übergroßen zukünftigen Herrlichkeit auf der Gegenseite. Dieses Abwägen blitzt in diesem Text auf, allerdings nur kurz. Aber Paulus fragt weiter, er fragt nicht, wie wird es sein, wenn wir in die goldenen Gassen ziehen ein, sondern er setzt sich mit der Frage auseinander, wie verkraften wir bis dahin die Gegenwart, um nicht vor der Ankunft am Ziel auf der Strecke zu bleiben, um nicht wenige Meter vor dem Ziel auf der Schnauze zu liegen. Wo sich unser Blick auf die Sorgen senkt, da weitet Paulus unseren Blick für die Schöpfung. Die Schöpfung ist ohne Eigenverschulden ihrem Schicksal unterworfen. Das lässt sich vom Menschen nicht sagen. Die Menschen haben alle gesündigt, schreibt Paulus im Römerbrief Kapitel 5, aber die Schöpfung hat auszulöffeln, was ihr der Mensch eingebrockt hat. Sehr menschlich spricht Paulus von der Schöpfung. Sie hofft, sie harrt und sie seufzt. Ich kenne nur Bilder, weil ich lange nicht da war, aber gucken wir auf den Harz. Er hofft, er harrt, er seufzt und er stirbt. Wir Menschen können über etwas außerhalb von uns Menschen nur unangemessen sprechen, weil wir unsere Erkenntnisse aus unserem Menschsein gewonnen haben. Aber verwechselt haben die Verfasser der Bibel Mensch und Tier oder Mensch und Pflanze nicht. Darum dürfen Pflanzen hier nach Menschenart sprechen und sie dürfen erwarten, dass wir Leser das, was sie sagen, verstehen. Die Schöpfung ist mit ihrem gegenwärtigen Zustand nicht zufrieden. Sehnsuchtsvoll erwartet sie Verwandlung. Sie war einmal so gut, sowohl für den Menschen als auch für Gott. Und siehe, es ist so gut, sagt Gott. Und siehe, es war so gut, könnten wir sagen. Aber die Schöpfung ist aus der Bahn geworfen. Und aus dieser Störung kommt sie nur, wenn die Söhne Gottes öffentlich in Erscheinung treten. Und das bedeutet, die Geschichte der Schöpfung ist an den Menschen geknüpft. Der Zustand der Schöpfung ist nicht Schuld, sondern der Zustand der Schöpfung ist Schicksal. Sie ist nicht freiwillig unterworfen, sondern es ist der Wille dessen, der sie unterworfen hat, und das ist Gott. Gott hat die Schöpfung gerichtet. Wegen der Schuld des Menschen hat er den Acker des Menschen verflucht. Das lesen wir auf den ersten Seiten der Bibel. Gott hatte dem Menschen alles zu treuen Händen gegeben. Gott hat ihn zum König über alle gekrönt. Aber aus der Krönung der Schöpfung wurde die Katastrophe der Schöpfung. Nun ist die Schöpfung um den Menschen herum gestört, verkümmert, ausgelaugt. Wenn nun aber die Naturgeschichte so mit der Menschengeschichte gekoppelt ist, dann ist es nur folgerichtig, dass zuerst der Mensch in Ordnung kommen muss, wenn die Natur in Ordnung kommen soll. Der neue Mensch ist also der Hoffnungsschimmer der Schöpfung. Rebelliert der Mensch nicht mehr gegen Gott, dann erglänzen Himmel und Erde neu. Das ist der Zusammenhang. Aber dieser Zusammenhang steht noch aus. Die Kreatur in ihrer Gesamtheit stimmt ein himmelschreiendes Seufzen an. Die unterworfene Schöpfung schreit unter ihrer Last zum Himmel. Das ist der Zustand der Schöpfung. Und jeder Leser gesteht ihr zu, Sie kann nichts dafür. Die Schöpfung kann nichts dafür und leidet fremde Last. Mit Vers 23 nimmt Paulus die Christen in die Situation der Schöpfung hinein. Sie sind ja die, die die Gabe des Geistes Gottes haben. Auch sie, das heißt auch wir seufzen. So wie die Schöpfung zwar unschuldig ist, so haftet die Schöpfung aber doch für die fremde Schuld. Und in dieses Stöhnen sind wir Menschen eingeschlossen. Auch der Empfang des Heiligen Geistes enthebt den Menschen nicht vom Seufzen. Im Gegenteil, er leidet noch mehr. Die übrige Schöpfung, die leidet nur dumpf und stumpf vor sich hin. Aber der Mensch voll des Geistes erfährt den krassen Zwiespalt zwischen der herrlichen Zukunft einerseits und der unherrlichen Gegenwart andererseits. Und kann es nicht verstehen. Christen sind Hoffnungsträger. Als Hoffnungsträger sind wir doppelt sensibel für das gegenwärtige Leid. Wir tragen einen sterblichen Leib und sind vom Elend der Welt nicht ausgenommen. Auch wenn wir heute Heils- und Heilungserfahrungen machen, so versetzen uns diese Erfahrungen noch nicht in den Endzustand bei Gott. Auch zum Christsein gehört ein ganz natürliches Leiden. Und diese Tatsache hält uns unser Predigttext vor Augen. Als Menschen sind wir aber auch Mitmenschen. Wir leiden als Menschen nicht nur schuldhaft, weil wir es uns selbst eingebrockt haben. Wir leiden als Mitmenschen auch schicksalshaft, weil es uns andere Menschen eingebrockt haben. Es ist wohl selbstverständlich, dass sich beim Leid Schuldanteile und Schicksalsanteile miteinander vermischen. Sie wieder auseinander zu sortieren, das wird nicht gelingen. Aber darüber nachzudenken, dass das so ist, dass das Schuldanteile sind, die wir uns selber eingebrockt haben und Schicksalsanteile, die uns andere eingebrockt haben, das ist so. Und sich das vor Augen zu führen, kann manche Wogen glätten. Wir sind nicht an allem schuld, aber wir sind auch nicht schuldlos. Es ist vermischt. Vieles ist für mich und meinen Nächsten einfach Schicksal. Wir konnten es uns nicht aussuchen. Wir konnten uns nicht aussuchen, in welcher Zeit wir leben, welche Eltern wir haben, welcher Nationalität wir angehören, wie wir aussehen, welche Schule wir besuchen, welche Lehrer uns unterrichten. Außerdem sind wir zwischen Wiege und Bahre ganz natürlichen Prozessen des Werdens und Vergehens unterworfen. Unter solchen Gesichtspunkten ist unser Beieinandersein als Menschen nicht ohne negative Folgen denkbar. Wir seufzen unter Irrtümern, unter Missverständnissen. Wir seufzen unter unseren Begrenzungen oder unter Zurücksetzungen. Schon ein Gespräch unter zwei Leuten, da schleichen sich am laufenden Band Fehlleistungen ein. Gewusst ist noch nicht richtig gesagt. Richtig gesagt ist noch nicht richtig verstanden. Richtig verstanden ist noch nicht richtig befolgt. Wenn uns das vor Augen steht, dann merken wir, dass wir das, was wir selbst erleiden, nicht immer als Schuldfrage behandeln dürfen. Obwohl wir ja meinen, so viel Unrecht zu erkennen. Wir sind ja schlau. Wir wissen, wer Schuld hat, denken wir. Wir dürfen nicht immer gleich Böses suchen und Schuld und Sünde rufen. Immer gleich Gewissen belasten, das eigene und das Gewissen von anderen. Das kann so schädlich sein. Wenn wir das tun, dann stumpfen auf diese Weise Gewissen ab und verlieren die Fähigkeit zu dem, wozu sie gebraucht werden, wozu sie vorgesehen sind. Gewissen sind nötig. Statt zu beschulden und zu strafen, werden geistliche Menschen gründlich nachdenken und sich ihren Horizont durch Abschnitte wie diesen Abschnitt aus dem Römerbrief einfach weiten lassen. Nun öffnet sich diesem Textabschnitt aber auch die Dimension zu einer umfassenderen Hoffnung. Eine Hoffnung, die in Vorfreude versetzt. Die ersten Christen fielen ihrer Umgebung geradezu durch ihre Vorfreude auf. Den hat man angemerkt, dass die auf etwas hoffen, sich auf etwas sehr freuen. Doch die Vorfreude könnte auch in der Gegenwartsfreude untergehen und ertrinken. Wir sind als Christen ja auch auf der Suche nach der heutigen Bedeutung des Christseins, nicht nur nach der zukünftigen Bedeutung. Und gern möchten wir auch gerade mitten im Leid das Wohlsein im Glauben auch nach außen hin feiern und auch gerne werbewirksam feiern. Der Blick richtet sich von der Hoffnung auf die Gegenwart. Doch Hoffnung, die schon erblickt, schreibt Paulus, ist keine Hoffnung. Denn wer hofft auf das, was er bereits sieht? Paulus kehrt zurück zum gegenwärtigen Leidensdruck. Den gerade Geisterfüllte erfahren und er bezeugt echte Hoffnung. Aber wir erhoffen, was wir nicht erblicken. Doch wir erwarten es mit Geduld, in Geduld. Das letzte Wort dieses Abschnitts ist das Wort Geduld. Geduld ist der Zielpunkt des Ganzen. Geduld. Wenn uns die Hoffnung verblasst, dann verlieren wir die Geduld mit der Gegenwart. Eine Gegenwart aber, mit der man die Geduld verliert, die stampft man ein. An solche Gegenwart verschwendet man nichts. Man erkennt ihr den Sinn ab und man verhält sich entsprechend. Doch durch den Geist ist der Gott der Geduld anwesend. Und er richtet die Seufzenden auf und er richtet sie auch aus. Mit dem Wort aus dem Römerbrief: Seid fröhlich in Hoffnung und geduldig in der Bedrängnis. Amen.